für eure Gedanken zum Jahresanfang. Ja, vielleicht gibt es ja noch einen kleinen Hinweis drauf. Es ist ja inzwischen bei uns beim ersten Gottesdienst, ich war heute früh ein bisschen verwirrt, ich gucke in die Losung rein, da steht der zweite Gottesdienst. Und da habe ich zweimal hinguckt nach Weihnachten, ne? Ich war ein bisschen verwirrt. Heute erster Gottesdienst im neuen Jahr und da ist üblich, dass wir uns mal die Jahreslosung immer anschauen. Ja? Also wer sich jetzt nicht so auskennt, Losung hat ja was vom Jägerlatein und so, ne? Damit hat nichts zu tun, sondern dieser Vers über das neue Jahr wird ja ausgelost. Und das ist immer so Thema im ersten Gottesdienst im Jahr. Ronald hat das oft gemacht, entschuldige, dass ich dir das jetzt hier... ja. Und ist immer gut, so eine Losung zu haben, so einen Leitsatz, ja, weil der ist meist kurz und prägnant, lässt sich dann gut merken, kann einen gut begleiten in diesem Jahr, bei dem wir ja noch nicht wissen, was so auf uns wartet. Ne? Wir hätten es gern gewusst, so wie die junge Frau hier, ja, aber wir wissen es ja noch nicht so genau. Umso wichtiger ist es ja, auf Gottes Stimme zu hören und sich da ein Stück hineinführen zu lassen, auch in dieses neue Jahr. Und ich habe gesehen, sie hängt schon draußen, aber jemand ganz schnell, die neue Jahreslosung hängt schon in der Cafeteria. Weiß sie jemand aus dem Kopf, die neue Jahreslosung? Ja, also siehe, ich mache alles neu. Ne? Das ist die Jahreslosung, genau, ich habe es gehört. Und können wir mal die erste Folie anschalten? Das müsst ihr, glaube ich, machen, ja? Die erste Folie, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Also ist die komplette Jahreslosung, die uns jetzt für dieses Jahr gegeben ist. Ich muss mich mal bei den persischen Geschwistern entschuldigen. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, das noch zu übersetzen. Ja? Hoffe, es geht so. Diese Aussage, siehe, ich mache alles neu, finden wir ja im Buch der Offenbarung. Ja, im vorletzten Kapitel der Bibel, ja, ab Kapitel 21, im Vers 5, und ich fand das ein bisschen paradox, ehrlich gesagt, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir ganz am Anfang des Jahres ganz ans Ende der Bibel gucken. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist der ein oder andere unter uns, der dieses Jahr mal sich vorgenommen hat, die Bibel mal ganz durchzulesen, gibt's ja, ne? Sondern dieses Jahr schaffe ich das mal, und da fängt man da vorne an, oder? Erster Mose oder wenigstens Matthäus oder sowas, ne? Und keiner dieser Pläne fängt ja hinten an, sondern immer vorne. Andererseits finde ich es auch sehr passend, ja, ganz hinten mal in der Bibel zu beginnen, denn das erinnert mich daran, wir als Christen, als Nachfolger Jesu, wir leben vom Ziel her, oder? Wir leben doch vom Ziel her. Das unterscheidet uns von den Menschen, die Gott nicht kennen. Ja, stell dir mal vor, normalerweise schaut der Mensch ja von seinem Standpunkt aus in die Zukunft und fragt sich, was da wohl so kommen wird, ne, wie in unserem Anspiel hier. Was wird wohl werden? Und das Problem ist, dass wir Menschen kurzsichtig sind. Ja, uns hilft da keine Brille, uns hilft kein Hilfsmittel, ja, wie das hier so gehört haben, Karten legen, Glaskugel, Kaffeesatz oder irgendwas, Horoskop. Hilft uns nicht. Und der Mensch will wissen, was kommt, aber er kann es nicht erkennen, außer Gott offenbart es ihm, oder? Außer Gott offenbart ihm das. Weil für Gott Zeit keine Rolle spielt. Gott steht über der Zeit. Er hat die Zeit geschaffen. Ja, und deshalb gibt es für ihn keinen Unterschied zwischen gestern und heute und morgen. Ja, und das Gute daran ist, dass der Herr uns jetzt zwar nicht das Jahr 2026 auch ganz persönlich aufdröselt, aber er uns doch sagt, was er am Ende für uns vorbereitet hat. Ja, was sein großes Ziel mit uns ist. Und wir entscheiden können, will ich das, was Gott mit mir vorhat? Das dürfen wir wissen, oder? Gott sagt uns das. Es gibt ein Sprichwort, wer das Ziel nicht kennt, der kommt auch nirgendwo an. Und ein Leben ohne Gott, das gleicht so einem Wanderer, der nachts durch den Wald stöpselt, hier mit seiner Lampe, so einer Handlampe, so wie der Clemens zum Krippenspiel, ja, ja, und so sich in diesem Lichtschein bewegt und immer nur so weit schaut, wie dieser Lichtschein reicht. Aber wo der Weg hingeht und wie der Weg beschaffen ist, kann man nicht wissen. Mit so einer Funzel. Wer sich auf Gott verlässt und einlässt, ja, und der sieht am Ende des Weges schon das Ziel. Ja, Jesus sagt ja am Schluss ja mal von der Stadt auf den Berg und so. Ne? Wer sich auf Gott einlässt, der sieht am Ende des Weges das Ziel, hell erleuchtet und erstrebenswert. Und der Weg dahin, der liegt vielleicht auch im Dunkeln. Aber Dieser hat eine Orientierung und weiß, dass der Weg sich immer lohnt. Ja, auch wenn man zwischendurch mal sich das Knie anstößt, mal in ein Loch tritt oder sich stolpert. Das Ziel kennen wir. Und daher finde ich es ganz schön und passend, sich am Anfang des Jahres von Gott auch das Ziel neu zeigen zu lassen. Und das hilft uns, mit Mut und Glauben hineinzugehen und auch viel zu erwarten. Wir dürfen viel erwarten, oder? Sagt es mal euren Gesichtern. Ja, wir stehen vor einem neuen Jahr und da gibt es Fragen. Aber wir sind mit Gott unterwegs und dürfen viel erwarten. Mit solchen kurzen biblischen Zusprüchen, ja, solchen Versschnipseln, wie es hier bei der Jahreslosung ist, ist immer wenig das Problem, dass man die Gesamtaussage, in der sie stehen, etwas aus dem Auge verlieren kann. Ja, da lässt man seine Gedanken so um diese prägnanten Worte kreisen, wie hier das Neu und so, und legt dann hinein, was in einem selbst ist, aber nicht immer in dem, was es eigentlich sagen will. Diesen Eindruck hatte ich ein wenig bei den Ausführungen im Losungsbuch. Ja, also da steht ja auch immer die Jahreslosung gleich auf der zweiten Seite und da sind dann so abgedruckt so ein paar Gedanken von der Redaktion zu diesem Jahresvers. Und da waren also ein paar Gedanken dazu abgedruckt, die sich mit Neuanfang im Allgemeinen und am Jahresanfang im Besonderen beschäftigen. Es war alles auch ganz erfrischend und so. Aber es ist das, was Gott in der Offenbarung an dieser Stelle sagen will. Das hat mich mal so ein bisschen umgetrieben. Ich habe mal den beherzigenswerten Satz gehört, ist der Text kurz oder lang, beachte den Zusammenhang, wenn sich wer den kennt. Wichtig, ne? Und deshalb ist auch bei unserem Jahresspruch hier nicht unwichtig, wie er sich da einordnet, wo er überhaupt steht, was da gesagt werden soll. Und wie gesagt, er steht am Ende des Buches der Offenbarung und es ist ja keine ganz leichte Lektüre, oder? Offenbarung ist jetzt also eher selten gelesen, habe ich den Eindruck. Und wir haben ja dieses Buch, wenn ihr euch erinnert, fast 2 Jahre lang im Bibelforum mal so Abschnitt für Abschnitt durchgearbeitet. Ist jetzt eine Weile her schon, aber vielleicht 1,5 Jahre. Aber waren einige von euch dabei und das war unglaublich wertvoll aus meiner Sicht. Aber es waren ja nicht alle dabei, deshalb möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was dieses Buch will, die Offenbarung, was es eben auch nicht will. Und dann versteht man vielleicht auch die Jahreslosung besser für die, die beim Bibelforum dabei waren. Kleine Wiederholung. Die Offenbarung will keinesfalls Angst machen. Das ist nicht ihre Absicht. Im Gegenteil, in der Gesamtsicht dieses Buches soll die Gemeinde Jesu ermutigt werden. Ermahnt, aber eben vor allem ermutigt werden, in dem, was auf sie zukommt, fest im Glauben und an Jesus dran zu bleiben. Das ist die Absicht, das, was Gott durch die Vision, die er Johannes gibt, der Gemeinde sagen will, sie zu ermutigen. Ja, es werden ein paar Dinge genannt, furchtbare Dinge auch, die auf diese Welt im Ganzen zukommen. Ja, und die Gemeinde hat allerdings das Privileg, das durch die Offenbarung, die Johannes hier zugestanden wird, schon zu wissen. Wir dürfen wissen, was kommt. Amen. Wir dürfen wissen, was kommt. Und es wird immer deutlich, so schrecklich auch die widergöttlichen Mächte das Chaos entfesseln, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat alles unter Kontrolle und nur den Raum, den Gott diesen Kräften zugesteht, den dürfen sie einnehmen und kein Bitzelchen drüber hinaus. Das ist das, was die Offenbarung uns mitteilen will. Und wir können auch immer wieder erkennen, dass die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu sicher ist in der Hand Gottes, wenn sie ihren Auftrag lebt, seinen Namen zu verkündigen und Menschen von der Seite Satans auf die Seite Gottes zu ziehen. Das heißt nicht immer, dass das physische Leben bewahrt wird, aber das war für die erste Gemeinde und für uns soll das auch nicht so sein, nicht das Wichtigste. Das Ziel ist immer, wenn wir dieses Leben überwunden haben, werden wir bei Gott sein. Stimmt's? Das ist das, was die Offenbarung uns sagen will in ihrer Gesamtheit. Freude vermitteln, ermutigen. Gott hat alles im Griff. Gott hat uns in seiner Hand und sind die Zeiten noch schrecklich und sind die Angriffe auch groß. Wir gehen nicht verloren, sondern Gott hat sein Ziel mit uns. Halleluja. Das ist das Thema der ersten 20 Kapitel der Offenbarung. Und vielleicht kann ich euch empfehlen, mal wie der Mann zu denken, von dem ich in einer kurzen Geschichte gelesen habe, die ich mal kurz weitergebe. Dieser Mann, der bekam eine Bibel geschenkt, hatte keine bisher. Und das ist ja nun unbestreitbar ein dickes Buch, oder? Und dieser Mann, der hatte so die Angewohnheit, wenn er so ein dickes Buch las, dann hat er so die ersten Kapitel mal reingeschaut, den Anfang, bis er wusste, wer so die Hauptpersonen sind, die Handlung und um was es geht und so weiter. Und dann war seine Neugier so groß, dass er gesagt hat, ich muss mal hinten nachgucken, was, wer überlebt, wer, ne, wer gewinnt und was weiß ich, ja, wie geht's aus? Und hat sich nur die Bibel angeguckt, ein Buch wie jedes andere, hat er gedacht, fängt vorne an, liest den 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, ja, und versteht, dass hier von zwei Gruppen die Rede ist. Zum einen ist von Gott mit seinen Engeln und den Menschen, die sich nach ihm ausrichten, die Rede. Und auf der anderen Seite der Teufel, die Personen, die sich gegen Gott entschieden haben. Diese beiden Gruppen. Ne? Und nun wollte er erfahren, welches der beiden Lager am Ende als Sieger hervorgehen würde. Also schlägt er den Schluss der Bibel auf und überflog die letzten Abschnitte der Offenbarung des Johannes mit dem Bericht über diese herrliche himmlische Stadt aus Gold und kostbaren Edelsteinen. Und in dieser neuen Stadt würden alle, die Jesus nun durch alle Schwierigkeiten treu geblieben sind, mit ihm wohnen. Und da jubelte der Mann, Halleluja, wir haben gewonnen. Ja, so kann man die Bibel auch lesen. Mache ich euch Mut dazu. Ja. Also, in diesem Abschnitt, den letzten beiden Kapiteln der Offenbarung, ist also der endgültige Sieg Gottes und seines Sohnes Jesus, unseres Herrn und mit ihm auch der Gemeinde beschrieben. Die letzten beiden Kapitel, 21, 22. Da geht es um den Sieg, der errungen wurde. So hat der Herr es also Johannes offenbart. Das ist ja etwas, was noch kommen wird, aber Johannes hat es in seiner Schau gesehen. Und in diesem Abschnitt steht unser Jahresspruch. Ja, dieser Abschnitt beginnt, die meisten werden das vielleicht schon mal gehört haben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Mehr die Chaosmächte, ne? So beginnt das. Johannes verkündet der Gemeinde damals und auch heute uns aus der ihm geschenkten Schau diese kommende Wahrheit. So wird es werden. Noch ist es nicht so weit, aber unumstößlich wird das die Zukunft sein. Und dann in herrlichen Worten wird dann beschrieben, wie es dann sein wird. Kein Schmerz, kein Wehgeschrei mehr, ne, keine Tränen und so weiter. Und erst danach lesen wir diesen Satz, siehe, ich mache alles neu. Dieser Ruf ist demnach keine Ankündigung und ist eigentlich auch kein Versprechen mehr, sondern es ist eigentlich ein Vollmachtsruf. Oh, das hab ich euch überschlagen. Habe ich vergessen. Es ist ein Vollmachtsruf, den wir hier hören. Siehe, ich mache alles neu. Das ist keine Ankündigung, sondern ein Vollmachtsruf. Niemand sonst als der offenbarende Gott, der ist derjenige, der diese neuen Dinge schaffen kann und schaffen wird. Wisst ihr, es gibt in vielen Religionen, Philosophien, ja, kenne mich so ein bisschen aus, den Gedanken, bis heute den Gedanken, dass alles vergeht und aus den Trümmern des Alten etwas Neues entstehen wird. Sogar in der nordischen Mythologie gibt es sowas, ne, wenn dann Asgard zerstört wird von den Riesen und sowas, und dann kommt was Neues und so. Im Islam haben wir ja auch die Paradiesvorstellung und so. Das ist nichts, was im Christentum jetzt alleine ist. Aber Gott offenbart hier, die Zukunft liegt allein in meiner Hand, nur ich habe Macht, Neues zu schaffen. Behaupten kann das doch jeder, oder? Aber Gott spricht in seiner Vollmacht, die Zukunft liegt in meiner Hand. Das, was kommen wird, werde ich schaffen. Und das bedeutet für den Menschen, nur wer Gott folgt, ja, durch alle Herausforderungen des diesseitigen Lebens, wird an dieser Zukunft teilhaben können. Und das ist ja logisch, oder? Wer hier mit Gott nichts zu tun haben will, ihn ablehnt oder wem er egal ist, was will der dort in dieser neuen Welt, in der Gott alles ist, sogar das Licht? Also ist es wichtig, diesen Vollmachtsruf zu hören. Die Frage ist, was bedeutet das für uns? Und ich möchte das mit euch ganz intensiv betrachten. Wir haben ja Zeit, neues Jahr, viel Zeit noch vor. Und mal so Wort für Wort das anschauen. Der Ausspruch beginnt mit siehe. Siehe. Da könnte man sagen, okay, das ist halt irgendwie alte Sprache und so ein bisschen Füllwort, Übergangswort, was weiß ich, ja, als Einstieg. Aber ganz so ist das nicht. Immer wenn dieses Wort siehe oder manchmal auch wahrlich steht, ja, das ist ähnlich eingesetzt, dann bedeutet das, jetzt ist deine ganze Aufmerksamkeit gefragt. Verpasst das nicht, überhöre das nicht, was dir jetzt gesagt wird, denn es ist existenziell wichtig für deine Zukunft. Siehe, sei aufmerksam, hör hin. Die Botschaften des Lebens werden mit diesem Wort eingeführt, die zu verpassen wir uns eigentlich nicht leisten können. Jedenfalls, wenn der Herr Jesus sie spricht, hier wie auch in den Evangelien. Und so steht vor uns die Frage, ja, wenn wir hören, siehe, also hier auch an anderer Stelle, bin ich bereit hinzuhören? Bin ich dabei? Mach schon die Ohren auf. Wir wissen ja, ne? Hier rein, da raus. Kennen wir aus unserer Teenagerzeit alle noch. Siehe, sei aufmerksam. Ja, gebe ich alles, meine ganze Aufmerksamkeit dahin und hat das, was da gesagt wird, bekommt das Priorität in meinem Leben. Das ist ja der Anspruch. Siehe, das ist nicht bloß so hingesprochen, was da kommt, sondern es soll Priorität in meinem Leben haben und ich soll bereit sein oder bereit werden, das gegebenenfalls mein Leben auch verändern zu lassen durch das, was da gesagt wird. Siehe. Oder winke ich ab? Ist das Reden Gottes nur eine Stimme unter vielen? Ja, ich suche aus, was mir passt. Ja, das ist ja heute so ein bisschen unser gesellschaftliches Grundspiel. Ne? Viel wird gesagt und wie aus dem Kaufmannsladen nehme ich mir das, was mir gefällt. Das ist mit Gott nicht zu machen. Siehe, wenn du diese Botschaft verpasst, verpasst du das Leben. Nach dem Siehe folgt das Ich. Und natürlich kann man sich ja mal fragen, wer spricht denn da? Ja? Wer fordert da unsere volle Aufmerksamkeit? Ja, nach der Jahreslosung könnte man sagen, okay, steht ja da, Gott spricht. Interessanterweise, vielleicht auch witzigerweise, war vor einigen Jahren der Vers 7 aus derselben Rede, also zwei Verse später, mal Jahreslosung, ich glaube 4, 5 Jahre ist das her. Und ihr kennt das vielleicht noch, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, war mal Jahreslosung. Und da war davor gesetzt, Jesus Christus spricht. Also da gibt es schon mal Unterschied. Und hier, die Jahreslosung ist hier nicht ganz korrekt. Eigentlich steht da, der, welcher auf dem Thron saß, sprach. In der Vergangenheitsform, weil es ja Johannes aus seiner Erinnerung diese Vision weitergibt. Der, welcher auf dem Thron saß. Wisst ihr, Himmel und Erde werden vergehen. Aber der Thron Gottes, der bleibt. Der Thron Gottes bleibt. Er ist der Ort der göttlichen Souveränität, des Schöpfungswillens und der Schöpfermacht. Vom Thron Gottes ist die vergängliche und dann auch vergangene Sphäre ausgegangen. Von ihm wird auch die neue Realität, die Ewigkeit ausgehen. Aber wer sitzt da drauf? Wer ist der, der auf dem Thron sitzt und spricht? Der Thron begegnet uns in der Offenbarung immer wieder. Wie gesagt, Bibelforum, erinnert euch, ja? Kapitel 4 wird das beschrieben, ja? wie das da in der himmlischen Realität zugeht. Ja, Johannes sieht seine Schönheit, seine Herrlichkeit, beschreibt ihn dort als den Ort, wo Gott, der Vater, angebetet wird in allen Zeiten, durch alle Zeiten hindurch. Und dann sieht Johannes im Kapitel 5 das Lamm Gottes, also Jesus, inmitten des Thrones stehen. Also auch auf dem Thron. Ja, mit seinen Kreuzigungswunden wie ein geschlachtetes Lamm, ne, so beschreibt es Johannes. Er, der Herr, Jesus, der aus Gottes Herrlichkeit kam, der Mensch wurde und für die Rettung der Menschen sein Leben hingab, ist nun zurückgekehrt auf den Thron des Vaters. Er allein ist würdig, wird ihm zugerufen, als ihm diese Rolle mit den 7 Siegeln gegeben wird. Er allein ist würdig, diese Rolle zu öffnen, also diese Geschichtsereignisse in Gang zu setzen. Ihm ist alles übergeben, das Gericht und alles. Also immer wenn vom Thron Gottes in der Schau des Johannes berichtet ist, ist hier die Einheit von Gott Vater und Gott Sohn vorausgesetzt. Und so ist es nicht falsch zu sagen, dass Gott selbst spricht, ich mache alles neu. Aber die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu, darf auch hier die Stimme ihres Herrn hören. Des Auferstandenen, der in seine Würde wieder eingesetzt ist. und dass seine Gemeinde um sich sammeln will in dieser neuen Realität, die nun bis in die Ewigkeit nicht mehr vergehen wird. Das ist ja der erklärte Wille. Da, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Ne? Johannes Evangelium. Niemand anders als Jesus kann uns Zutritt dazu gewähren. Keine anderen Götter, keine Götzen, kosmische Energien, keine Selbsterlösung oder irgendwelches Leistungserbringung oder irgendwas kann uns dahin bringen. Allein Jesus öffnet die Tür und macht uns heilig, um an diesem Ort der Heiligkeit teilzuhaben. Amen. Ich, Gott Vater, Gott Sohn, machen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal über dieses Wort nachgedacht hat, machen. Ja, es ist ja ein Tätigkeitswort, das der Herr hier für sich gebraucht. Machen heißt so viel wie tun, fertigstellen, gestalten, hervorbringen. Ja, und machen kann nur etwas machen, der die Fähigkeit dazu hat. Also ich könnte zum Beispiel jetzt keine Eule schnitzen. Da hätte ich wahrscheinlich dann keine Finger mehr oder irgendwas. Ja, also machen kann nur jemand etwas, der die Fähigkeit dazu hat. In unserem Umfeld wird ganz vielen diese Fähigkeit zugesprochen. Das müssen wir einfach sagen. Ne? Das ist das, was wir so hören. Ja, also zum Beispiel ganz, was wir immer wieder hören, der Zufall. Der Zufall hat alles gemacht. Alles aus Zufall entstanden. Kennt ihr das? Gibt es eine Theorie, fängt mit E an. Alles aus Zufall entstanden. Ja, alles, was wir um uns herum sehen, wäre aus Zufall entstanden. Das wäre ungefähr so, wenn ich eine Handvoll Nadel hätte, die auf den Tisch werfen und die landen dann im Nadelkissen so nach Größe und Stärke genau aufgereiht. Der Zufall. Wird gesagt, oder? Oder was auch gern genommen wird, die Natur. Man kann das machen. Ja? Ich schaue gern Naturdokus an. Ich bekenne das hier in aller Demut. Und was man da so hört, ne? Also da war so eine Maus und die hat sich eine dritte Nase wachsen lassen, weil das eben wichtig wäre. Habt ihr schon mal, also das mit der Nase ist jetzt ein Spaß, dieser Grundsatz dahinter, oder? Die Natur, die kann das, die macht das. Ein Klima wird zugesprochen, das Klima verändert sich und die ganze Welt und so weiter. Ne? Und das Klima macht irgendwas. Und dann macht der Mensch das, dem wird schon was einfallen, dass es alles nicht so schlimm wird. Kennt ihr das? Ja, da gibt es ja Wissenschaftler, die erfinden dann irgendwas. Der Mensch macht das. Bei all diesen Behauptungen wird vergessen oder auch bewusst unterschlagen, dass es für alles eine Ursache geben muss. Ja, etwas oder jemand, der die Grundlage all des Machens, Gestaltens und Tuns sein muss. Ja, wir Menschen können was machen, aber unsere Fähigkeit, etwas zu tun, ist nur eine Widerspiegelung der Kreativität Gottes. Das muss man ja auch mal sehen. Ne? So wird es in der Schöpfungsgeschichte ja berichtet. Und am Ende unserer Welt und der Zeit wird niemand mehr aus eigener Kraft etwas machen können, sondern allein Gott wird ein Neues machen können. Niemand sonst. Und dabei wird's um alles gehen. Alles. Ich meine, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen. Man sagt diese Lösung so schnell so vor sich hin und so. Ne? Alles. Es bleiben keine Reste des Alten übrig. Ja, das, was Menschen an dieser Welt zu verbessern suchten oder zu erhalten, das wird alles vergehen. Ihr erinnert euch an den Bericht von der Sintflut? War ja ähnlich, bis auf den Unterschied, ja, dass die Sippe Noahs und hier ein paar der Tierarten gerettet wurden. Ne? Also wurde eigentlich alles neu gemacht, außer Noah, die Sippe Noahs und von jeder Tierart ein paar. Aber der Mensch hat damals bewiesen, er bekommt den Neuanfang nicht hin. Egoismus, Ablehnung Gottes und am Ende Zerstörung haben wieder Raum gewonnen. Das hat gar nicht lange gedauert, wer mal 1. Mose liest. Jetzt, das was kommen wird, wird es nicht wieder so sein. Alles wird neu, keine Überlebensnischen, keine sentimentalen Reste. Und die letzte Aussage: Was kommt, wird neu sein. Völlig anders, als wir es kennen, als wir es vielleicht auch erwarten. Das sehen wir schon an der Beschreibung dieser neuen Stadt. Ja, die meisten haben es vielleicht im Hinterkopf, was da berichtet wird. Offenbarung 21, ich glaube Vers 3 ist das. Ja, diese Stadt, ja, wir haben das im Bibelforum besprochen, ja, wie Johannes fast verzweifelt um Worte ringt, um das, was er da sieht in seiner Schau, ja, mit Worten zu beschreiben, die seinem Erfahrungshinterhorizont ja auch entspringen. Die Stadt aus Gold und Edelsteine und 12 Toren und jedes Tor aus einer Perle und also Dinge. Boah. Ja, man merkt, wie er um Worte ringt, wie er das gar nicht berichten kann, was er da gesehen hat. Das Neue hat mit dem Alten nichts mehr zu tun. Jesus bestätigt das übrigens auch im Evangelium. Ja, er wird ja mal gefragt von den Sadduzäern, ja, wie ist das jetzt mit der Frau? Die hat 7 Brüder, also nacheinander geheiratet. Ne? Und wenn man dann im Himmel kommt, wem gehört sie dann? Und da sagt Jesus dann, ja, es wird nicht so sein nach der Auferstehung. Das wird völlig anders sein. Anders, neu. Und da frage ich mich, was denken wir eigentlich über unser Leben nach dem Tod? Ja, ich bin mir ganz sicher, jeder Zweite wird denken, es soll so weitergehen, wie es jetzt ist, mir geht's doch gut. Oder? So ein verlängertes Leben, wie wir es jetzt haben, wäre doch nicht schlecht. Aber so wird es nicht sein. Es wird ganz anders sein. Ja, neu heißt anders und ich bin davon überzeugt, auch in höherer Qualität. Jesus deutet das ja mal an, mit diesem Weizenkorn, das in die Erde fällt, er stirbt und dann neuer Weizen, also eine Ehre daraus wird. Ne? Also eine ganz andere Dimension. Und selbst das beste Leben hier ist nicht damit zu vergleichen, welche Schönheit uns in der Gemeinschaft mit Gott erwartet. Amen. Das wird schön. Siehe, ich mache alles neu, ist somit ein Ausspruch, der unseren Glauben bzw. den Glauben jedes Menschen herausfordert. Er fordert uns heraus. Siehe, ich mache alles neu. Gott hat etwas mit dieser Welt und auch mit meinem Leben vor, worauf wir uns vorbereiten sollten. Ja, Johannes empfängt diese Schau ja nicht, damit er mal eine Freude hat, so zum Jahresende oder wann weiß ich, wann er die gekriegt hat, sondern sie der Gemeinde weiterzusagen, damit die Gemeinde weiß, was auf sie wartet. Dass sie sich nicht an dieses Leben, an diese Welt krallt, sondern sagt, Herr, wir gehen mit dir den Weg durch alle Widerstände, weil wir das Ziel erkennen und weil dieses Ziel uns begeistert. Und Gott wird ans Ziel kommen. Amen. Gott wird ans Ziel kommen. Noch ist die Zeit nicht da. Die Welt ist noch gefangen in ihrem Kampf gegen den göttlichen Willen. Wir merken das ja auch, haben uns vorhin gerade vom Gottesdienst unterhalten, ja, dass auch dass manches wird immer schlimmer finden. Ne? Also der Kampf ist ja noch da, aber Gott wird sich durchsetzen. Und da ist mir aufgefallen, als ich an dem Punkt war, Gott hat schon jetzt, heute, in unserer Gegenwart, ein Zeichen gesetzt, das seine neue Welt in ihrer ganzen Pracht zeigt oder zeigen sollte. Wisst ihr, was das ist? Gott hat schon etwas implementiert in diese alte Welt, von seiner neuen Welt. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche. Seine Kirche, das ist ein Teil der neuen Welt, die hier schon sichtbar ist, sein sollte zumindest. Ne? Oh. Wisst ihr, woher ich das weiß? Kann ja jeder behaupten, ne? Wisst ihr, woher ich das weiß? Weil Gott es in seinem Wort selber sagt, und wir haben diese Wahrheit erst am Donnerstag bei der Neujahrsandacht gehört, weil einer von uns hatte diese Karte gezogen mit diesem Vers. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Luja, sage ich. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. In uns, die wir den Schritt gegangen sind, unser Leben Christus gegeben und neues Leben empfangen haben, so wie wir es in der Taufe ja auch bezeugen, ist schon das Neue angebrochen. Wir, die zu Christus gehören, sind Teil der neuen Welt, die Gott schaffen wird. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Wir sind sozusagen das Angeld, der Pfand dafür, dass Menschen an uns das neue, wunderbare, überwältigende der Neuschöpfung Gottes sehen können. Das ist der Hammer, oder? Das ist der Hammer. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung. Das ist auch etwas, was ein Auftrag, den man sich stellen muss. Sieht man das an uns? Strahlen wir das aus? Wir wissen aus dem Neuen Testament, Paulus schreibt was darüber, dass wir das eintrüben können, dämpfen können, unterdrücken können. Wir sind berufen und leben es nicht. Sie haben den Namen, aber nicht die Kraft. Leider. Ja, weil Gott so großzügig in uns immer mit ins Boot nimmt. Ja, er benutzt uns nicht einfach und stülpt uns was über, sondern ja, er will das ja mit uns machen. Aber die Grundlage ist da. Eine neue Kreatur. Kreatur heißt ja Schöpfung und neue Kreatur ist die neue Schöpfung, die wir in Christus sind. Das Neue ist in uns und wir dürfen lernen und sein entwickeln, ja, dass Gott seine neue Schöpfung aus uns herausstrahlen lässt. So wie es Johannes sagt, ich muss kleiner werden, er muss zunehmen. Ne? Das muss bei uns auch geschehen. Ja, unsere Macken, unsere Dinge, ja, die wir so als unser Mensch sein, das darf sich zurückziehen, ja, und Christus in unserem Leben zunehmen. Das muss man aber wollen. Man muss ja auch was abgeben, loslassen. Aber wir dürfen das lernen. Ja, und das beginnt mit dem Vertrauen auf ihn, ja, auf Jesus, dass er uns verwandelt hat und führt dann zur tiefen, lebensprägenden Freude. Wir gehören zu ihm, ja, und das wird unseren Alltag und den Alltag der Menschen um uns herum verändern. Und das wünsche ich uns fürs neue Jahr. Ja, dass wir das ganz neu uns bewusst machen, lernen, Gott setzt uns ein Ziel, er zeigt uns ein Ziel. Ja, er hat die Ewigkeit für uns geschaffen und wir dürfen sie hier schon leben und weitergeben und Zeuge dafür sein. Amen.